Montagsgespräch. Und es ist immer wieder mal schön, mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen über das Metier, über die Lage, obwohl die Frau, die wir jetzt gleich zu Gast im Studio haben, Fernsehen machen wollte, aber dann doch zum Print gegangen ist. Warum sie das getan hat, das werden wir mit ihr besprechen. Der Grund ist, sie ist frisch gebackene Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, eine Interessenvertretung für Journalistinnen und Journalisten. Und ich freue mich, dass Anita Grasse zu Gast im Studio ist. Schönen guten Tag, Frau Grasse.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Bedauern Sie es manchmal, dass Sie nicht ins Fernsehen gegangen sind, weil Fernsehen ist ja doch manchmal aufregend, man hat mit vielen Leuten zu tun, es ist also doch dann natürlich aufwendiger, technisch und so weiter, doch manchmal auch schöner, als in der Schreibbude zu sitzen und allein für sich vorm Computer zu sitzen?
Naja, das Schöne am Fernsehen ist, dass man sich nicht nur auf das gesprochene Wort konzentrieren muss, sondern Bilder hat, mit denen man das unterstützen kann. Das ist schon manchmal so, dass ich denke, oh, das wäre jetzt schön, das noch einmal zu zeigen. Aber ich musste einen Abschlussfilm machen im Studium über einen Opernsänger. Und das war die totale Katastrophe. Also das ging davon los, dass man das Aufnahmematerial in Hannover vergessen hat und dann von Coburg wieder nach Hannover und zurück, nachts im Winter. Und ging weiter damit, dass die Tonspur, also wenn er sang, plötzlich nur noch kreischend zu hören war, weil wir nicht gegengesteuert haben. Und da habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, nö, beim Schreiben muss ich mich nur auf mich verlassen. Wenn da Bullshit steht, habe ich es verbockt und nicht die Technik. Und das war mir dann doch lieber.
Und wenn der Rechner abstürzt, dann ist
hat man es noch im Block.
Hat man es möglicherweise noch im Block oder auf dem Stick, wie auch immer. Also Sie haben Fernsehjournalismus in Hannover studiert. Mhm. Das war 2003?
Ja, 2003 bis 2006.
2006 an der Journalismus und dann sind Sie zur TA gegangen oder waren Sie vorher auch schon bei der TA?
Ich war, also meine erste TA-Erfahrung habe ich mit 16 gemacht. So das ganz klassische Schülerpraktikum, 2 Wochen, 10. Klasse in den Ferien irgendwie mal. Damals noch mit Schwarz-Weiß-Bildern. Und dann habe ich erstmal was Richtiges gelernt. Meine Eltern
die Idee. Was heißt denn damals? Also Sie sind ja erst 27. Also das ist da.
Ja, naja, trotzdem. Ne? Je jünger das Leben, desto schneller ist man bei damals.
Ah, verstehe.
Und habe halt erstmal Verlagskauffrau gelernt und habe dann Journalistik studiert.
Aha, also Ihre Eltern haben gesagt, was Richtiges.
Genau. Ja,
also so eine Schreiberling-Tante und so eine Fernsehtante ist nichts Richtiges. Also Journalismus ist nichts Richtiges. Verlagskauffrau, das ist eine seriöse Ausbildung.
Sie wissen doch, wie das ist mit Eltern. Die möchten, naja. Die möchten gerne, dass man möglichst sicher ist und möglichst gutes Geld verdient. Und das haben meine Eltern natürlich nicht unbedingt im Journalismus gesehen.
Das heißt, das ist die weit verbreitete Auffassung, Journalismus ist kein Handwerk, das ist kein richtiger Beruf und das Ansehen dieses Berufsstandes scheint ja dann demnach gar nicht so hoch zu sein. Weil
Nein, darum ging es gar nicht. Es ging nicht um das Ansehen. Also für meine Eltern ist Journalismus schon ein Beruf. Und wenn die das jetzt lesen, sind die auch stolz und so. Aber meine Eltern hatten einfach die Befürchtung, dass ich wie so viele andere Journalisten keine Festanstellung kriege, keine sichere Perspektive habe. Und hätten das lieber in einem Bürojob gesehen, glaube ich.
Da sind wir wieder bei den prekären Anstellungen und bei der Situation von Journalistinnen und Journalisten, ob das nun Bildjournalisten sind, ob das die Schreibenden sind im Radiobereich. Das ist ja zum Teil eine Katastrophe und da braucht es eine Interessenvertretung. Ist das der Grund gewesen, warum Sie gesagt haben, ich mache noch neben meiner Arbeit diesen ehrenamtlichen Job als Chefin, als Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Landesverband Thüringen?
Auch, aber nicht vordergründig. Also der DJV ist ja eine Gewerkschaft und ein Berufsverband und was wir eben angesprochen haben, also dafür zu kämpfen, dass vernünftige Gehälter gezahlt werden, dass vernünftige Arbeitsbedingungen präsentiert werden, das ist ein wichtiger Teil der Gewerkschaftsarbeit. Und mir ging es aber auch und vor allem darum, den DJV auch für Leute in meinem Alter attraktiv zu machen und daran hapert es so ein bisschen und das ist, glaube ich, eher die Berufsverbandsschiene.
Also das heißt, dieser Verband ist doch schon, das sind die Alten, die schon immer dabei waren und die Jungen, die Freien, die interessieren sich nicht so für Gewerkschaften und Berufsverbände?
Naja, die Freien haben keinen großen Nutzen aus einer Gewerkschaft, weil sie ja, also um gewerkschaftlich arbeiten zu können, braucht man zum Beispiel bei Tarifen Tarifparteien. Das heißt, der Arbeitnehmer muss in der Gewerkschaft organisiert sein und der Arbeitgeber muss im Berufsverband organisiert sein. Wenn ich aber als Freier arbeite, bin ich erstens kein Arbeitnehmer und habe in der Regel Auftrag, aber keinen Arbeitgeber.
Jetzt sind wir schon wieder sehr im Thema drin, was natürlich ein heftiges ist, über das wir weiter sprechen. Wir wollen auch vorher noch mal ein bisschen Sie kennenlernen. Mhm. Sie kommen ja aus Mühlhausen, sind da auch geboren.
Ja.
Wollten Sie schon als kleines Mädchen, also wenn Sie sagen, mit 16 waren Sie schon bei der TA, wollten Sie schon immer Journalistin werden?
Nee, mit 5 wollte ich Schauspielerin werden. Und das hat sich aber dann relativ
schnell
gegeben.
Was war denn ihr Idol?
Keine Ahnung, ich glaube, ich habe kein wirkliches Idol gehabt, aber es war eher so, meine Mutter hat immer gesagt, ich war schon immer eine Elster und Schauspielerei hieß Glitzer und Glamour und Bling Bling und so, fand ich ganz toll. Und mit 14 hat sich das aber dann gewandelt und ich habe dann festgestellt, beobachten ist irgendwie doch cooler als selber beobachtet werden ständig.
Was haben Sie denn mit 14 gehört oder gelesen? Was waren denn so Ihre Medien, mit denen Sie aufgewachsen sind?
Thüringer Allgemeine, klar, wenn man in Thüringen wohnt. Und damals waren es zum Beispiel nur analoge Medien, lustigerweise. Ich habe ganz lange gebraucht, um mich mit dem Computer zurechtzufinden. Ich war der Meinung, die haben sich gegen mich verschworen. Die stürzten immer ab, wenn ich davor saß.
Aha.
Und das war damals viel, ja, es waren auch diese klassischen Jugendzeitschriften.
Damals, muss man nochmal eingrenzen, das war dann...
So an den 90ern.
In den 90ern.
Ja. Genau.
Jetzt stürzen ja Computer nicht mehr ab, jetzt ist ja alles stabil.
Bei mir nicht mehr.
Also mit den klassischen Medien, Jugendzeitschriften auch, was also...
Genau, also das ging los mit Mickey Mouse über die Wendy, das, wie man das halt so macht, Bravo, Bravo Girl, was es halt so gab. Dazwischen nochmal Geolino irgendwann, allerdings eher, weil meine Schwester die gelesen hat.
Und wenn Sie Fernsehjournalismus studiert haben, muss es ja dann auch so ein, ja nicht Vorbild, aber zumindest irgendwas, was Sie fasziniert hat im Fernsehen. Was war das?
Ja, die Bilder. Also ich hatte damals dann schon angefangen, nebenbei so ein bisschen zu fotografieren. Also mehr so als Hobby und habe dann festgestellt, Bildsprache ist eine ganz spannende Geschichte und ich habe in Hannover angefangen, Journalismus zu studieren, erstmal noch ohne Richtung und nach dem Grundstudium musste man sich entscheiden und dann habe ich mich für Fernsehen entschieden. Auch weil ich dachte, also Printerfahrung hatte ich durch diverse Praktika und so weiter und da war ich der Meinung, Schreiben lernt man durch Schreiben und dann habe ich die Chance genutzt, einfach nochmal ein anderes Genre zu machen und noch ein anderes Standbein aufzubauen.
Das haben Sie dann auch praktisch Fernsehen gemacht oder haben Sie gleich während des Studiums gemerkt, nicht mein Ding?
Naja, wir haben im Studium, also es gibt in Hannover auch so einen freien Kanal, so ein Bürgerradio quasi. Und da hatten die Studenten montags immer eine Magazinsendung. Eine Stunde unter einem bestimmten Thema, das wir dann gefüllt haben mit kurzen und längeren Beiträgen. Und da habe ich Fernsehen mitgemacht. Und dann dieser besagte Abschlussfilm, eine halbe Stunde Dokumentation und danach war die Sache dann eigentlich erledigt.
Und dann sind Sie aber wieder zurück in Osten gegangen, nach Erfurt. War das auch, wollten Sie das oder haben Sie gesagt, ich...
Naja, zunächst mal wollte ich unbedingt weg. Deshalb habe ich mit 18 in Augsburg gelernt, in Hannover studiert und bin auch nach dem Studium nicht gleich wieder zurück, sondern habe erstmal in Oslo ein Praktikum gemacht in Norwegen, ein halbes Aha. Jahr. Und bin dann, habe von Oslo aus eine Bewerbung fürs Volontariat geschrieben.
Volontariat bei der Thüringer Allgemeinen.
Ganz genau. Und da kam auch relativ bald die Zusage, aber mit dem Hinweis, lange, lange Warteliste, wir wissen noch nicht wann. Und da habe ich dann beschlossen, okay, dann gucke ich halt noch mal ein bisschen Welt an und habe dann als Reiseleiterin noch ein halbes Jahr gearbeitet.
Als Reiseleiterin, wo denn?
In Tunesien und auf Gran Canaria.
Auf Gran Canaria, auf der Vulkaninsel ist es nicht, aber das ist so ein Gestein. Und haben Sie da richtig die Gruppen rumgeführt oder animiert oder was macht denn dann?
Das ist ein Animateur und ein Reiseführer. Ein Reiseleiter ist der mit dem Klemmbrett am Flughafen steht und sagt, bitte hierhin, ich sage Ihnen, welcher Bus Sie zum Hotel bringt. Und die dann im Hotel sitzen und entweder Beschwerden aufnehmen oder Aufflüge verkaufen.
Also ich stelle mir das einen öden oder anstrengenden Job vor.
Nee,
sehen
gar nicht.
Sehen Sie da wirklich was vom Land oder?
Ja, weil Sie können ja keine Ausflüge verkaufen, ohne die selber gemacht zu haben. Das heißt, Sie machen erstmal alle Ausflüge, die Sie anbieten, selber mit. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. So zwei Tage durch Tunesien inklusive Wüste, Steinwüste, Salzwüste, Sahara und so, Oasen, diese alten, da gibt es so ein altes Amphitheater wie in Rom und so, das ist total spannend.
Und Gran Canaria, das sind doch also im Grunde nur Strandtouristen, oder?
Im Süden. Eigentlich ist Gran Canaria eine unglaublich spannende Insel, weil sie hat, also sie ist nur 50 Kilometer lang und hat auf diesen 50 Kilometern aber drei Klimazonen. Sehr unten im Süden, wo die tatsächlich Bettenburgen und Touristen und so sind, so Sahara-Klima. In der Mitte haben sie gemäßigtes und da geht es auch relativ hoch, also schon fast Gebirgsklima. Und im Norden haben sie mitteleuropäisches Klima. Und das ist ganz spannend. Im Norden ist es eher städtisch. In der Mitte ist es für alle, die mal nichts sehen wollen. Und unten ist halt tatsächlich Strand und...
Und immer warm.
Ja.
Fängt man dann irgendwann an, Touristen zu hassen? Haben sie dann irgendwann eine Rochus auf die gekriegt? Naja.
Dafür war ich nicht lange genug dabei.
Aber gibt es denn so Reiseleiter, die dann wirklich abgehalftet sind und dann nur noch kotzen auf die Touristen?
Naja, es gibt zwei verschiedene Sorten von Reiseleiter. Die einen haben nur Saisonverträge, sind nur eine Saison dabei und kehren
also
dann
wie
wieder.
Wie Sie, die es als Job gemacht haben?
Genau, und die anderen machen das wirklich Jahre und Jahrzehnte. Und für die ist es eine Leidenschaft. Ich habe da noch nie jemanden auf Touristen schimpfen hören.
Eher nicht. Ich hätte gedacht, dass sie die hassen. Das ist ja manchmal auch im Pflegebereich so, dass dann Ärzte und Pfleger dann, also die eben nicht die Leidenschaft haben, was die, natürlich die meisten sind, die dann sagen, immer. Ja. Und dann die Touristen, die da in Strömen angekarrt werden.
Also man hat natürlich schon manchmal so ein paar Spezialisten, wo man dann denkt, oh, das bräuchte ich jetzt irgendwie gerade nicht. Ich kann mich erinnern, ich hatte in Tunesien zum Beispiel, stand mal abends ein Mann vor mir mit knallrotem Gesicht und schrie durch die ganze Halle, ob ich denn nicht wüsste, was er bezahlt hätte und ich soll jetzt gefälligst mal auf den Tisch klopfen und dafür sorgen, dass auf dem Buffet vernünftiges Fleisch ist. Er wäre seit einer Woche hier und hätte noch kein einziges Mal Schweinefleisch gegessen. Wo ich ihn dann angeguckt habe und gesagt habe, Entschuldigung, Sie sind hier in einem muslimischen Land, Sie werden hier kein Schweinefleisch essen.
Frau Gasse, wenn Sie sagen, dass viele gar nicht organisiert sind, sich gar nicht für Gewerkschaft interessieren, für einen Verband interessieren, leidet da überhaupt der Berufsstand darunter, dass es gar keine Bündelung mehr gibt? Ich meine, wir beobachten das ja in vielen anderen Bereichen. Da ist da jeder seines eigenen Glückes Schmied und muss sich um sich selbst kümmern. Ist das die Tendenz?
Er muss nicht, aber er tut's leider. Ich glaube aber, dass das gar nicht so sehr daran liegt, dass die Leute nicht wollen, sondern dass die Leute nicht wirklich wissen, was dahinter steckt. Wie gesagt, der DJV als Gewerkschaft, so ging das mal los. Und das ist auch nach wie vor ein wichtiges Anliegen. Aber im Journalismus entwickeln sich die Arbeitsbedingungen ja zunehmend zu ganz flexiblen Formen. Ganz viele Kollegen arbeiten frei oder haben nur noch befristete Arbeitsverträge oder sowas. Für die ist eine Gewerkschaft natürlich nicht mehr so wichtig, wie das für festangestellte Kollegen ist, die nach Tarif bezahlt werden zum Beispiel. Aber für die können unglaublich profitieren von dem Berufsverband DJV und der ist, glaube ich, überhaupt nicht im Bewusstsein der Kollegen.
Hm. Fangen wir mal bei den Grundlagen an, was eigentlich Journalismus ist. In den Zeiten, wo alle Leute bloggen, jeder eine Zeitschrift rausbringen kann, jeder kann sich äußern, kann Webradio machen. Es gibt ja nicht nur den Bürgerfunk. Früher könnte man sagen, na gut, da gibt es noch die, die irgendwie Bürgerfunk machen und ansonsten war es das. Heutzutage kann ja jeder sich als Journalist fühlen. Was ist aber die Grundlage für Sie von Journalismus? Was macht einen Journalisten aus? Was unterscheidet ihn von jemand anders, der was veröffentlicht?
Es kann sich nicht nur jeder als Journalist fühlen, es kann sich auch jeder Journalist nennen. Und das ganz bewusst. Also da gab es mal eine Entscheidung vom, ich glaube, Bundesverfassungsgericht. Das ist die Berufsfreiheit. Also dass man sagt, da muss jeder den Zugang zum Journalismus haben, um die Pressefreiheit gewährleisten zu können. Also dass man sagen kann, jeder muss veröffentlichen können, damit der Journalismus als vierte Gewalt agieren kann.
Na gut, aber es gibt doch Grundlagen, journalistische Grundlagen, ob das nun jetzt handwerkliche Natur sind, aber auch inhaltlicher Natur, wie man rangeht, ob das nun der Quellenschutz ist, Quellen prüfen. Gibt es denn nicht Eckpunkte, wo man sagen, daran macht sich der Beruf fest oder ist Journalismus, der Journalist, die Journalistin kein Beruf?
Doch, selbstverständlich. Selbstverständlich ist es ein Beruf und es ist auch einer, den man nicht nur lernen kann, sondern lernen muss. Und so ein paar Eckpunkte sind zum Beispiel die Recherche. Also ne, ein Journalist unterscheidet sich von einem Blogger zum Beispiel in der Regel auch dadurch, dass er, wie gesagt, in der Regel, bitte jetzt keine Anrufe von Bloggern, die sagen, ich recherchiere auch, ich weiß. Aber in der Regel ist der Journalist tatsächlich derjenige, der eine vernünftige Quellenrecherche macht. Vernünftig heißt in diesem Fall nicht nur einen Experten anrufen, sondern die Gegenseite anrufen oder einen zweiten Experten anrufen, um sich Fakten einfach checken zu lassen. Das andere ist, dass Journalisten nach bestimmten Darstellungsformen arbeiten. Also man setzt sich nicht nur hin und schreibt jetzt mal zusammen, was man so zusammenschreiben will, sondern es gibt Berichte und Nachrichten. Es gibt, das sind ganz sachliche, nicht wertende Formen. Es gibt Kommentare und Glossen, die ganz klar von der Meinung des jeweiligen Autors leben. Es gibt Reportagen oder Feature, das sind eher erzählende Formen, wo man beobachtet und wirklich Situationen beschreibt. Das ist Handwerkszeug.
Das klingt aber jetzt nach alter Schule. Das habe ich auch schon gehört und ich beobachte aber in den letzten Jahren, dass sich das zunehmend vermischt. Dass journalistische Artikel auch in großen, seriösen Tageszeitungen mit hohen Auflagen eben gerade davon leben, dass die Meinung, die Auffassung, die Wertung, die Einordnung des Journalisten eine große Rolle spielt. Denn die Fakten, die kann ich ja heutzutage durch vielfältige Quellen im Netz rund um die Uhr mir holen und besorgen und die Schwierigkeit scheint ja die Einordnung zu sein. Verschwimmen nicht diese Grenzen, von denen Sie jetzt so schulbuchmäßig gesprochen haben?
Das mag sein und das muss auch gar nicht schlecht sein. Aber schlecht ist, wenn das einfach so passiert. Also wenn ein Journalist ganz bewusst die Grenzen überschreitet und die Genre durchmischt, früher hieß das übrigens, wir featuren mal an, dann ist das eine gute Methode. Aber es darf nicht passieren. Und damit es nicht passiert, muss ich wissen, was habe ich für Darstellungsformen.
Mir scheint ja ein Problem noch, also viel wichtiger zu sein, ist die redaktionelle Trennung. Also wenn Produkte verkauft werden, die redaktionelle Unabhängigkeit demjenigen, dem ich das verkaufe, meinem Verleger, meinem Arbeitgeber, die Trennung zwischen Redaktion und Werbung, dass also tatsächlich dann gekaufte Beiträge untergebracht werden, dass Gruppen wie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft dann tatsächlich ganze Beiträge, O-Töne, Kampagnen platzieren und die Journalisten, die unter immer größeren Druck sind, dann diese Sachen übernehmen und dann Thinktanks und Lobbygruppen sich irgendwie ganz, gar nicht offensichtlich, aber so einschleichen in die Redaktion, in die Köpfe mit nicht nur Schlagzeilen, sondern mit fertigen, vorproduzierten Geschichten, wie wir es ja selbst beim Öffentlich-Rechtlichen erlebt haben. Ist das nicht eins der viel größeren Probleme?
Ja, definitiv. Das ist auch deshalb ein Problem, weil, wie gesagt, die Arbeitsverdichtung in den Redaktionen wächst. In der Regel ist es so, dass immer weniger Leute immer mehr Arbeit machen. Da rutscht sowas durch, aber eigentlich darf es nicht passieren. Es gibt viele, viele PR-Journalisten, die rein handwerklich gute Produkte abliefern. Und das macht die Sache natürlich so gefährlich. Ne, weil wenn es sich tatsächlich journalistisch liest, ist das Problem, dass der Leser oder der Hörer nur noch ganz schwer unterscheiden kann, ist das jetzt ein unabhängiges journalistisches Produkt oder ist es das nicht. Und das ist zum Problem, ja, und das werden Sie auch nicht vom DJV hören, dass wir das befürworten.
Nun ist es ja so, Sie hatten es angesprochen, dass besonders freie Journalisten unter einem ganz besonderen Druck stehen. Nun müssen viele freie Journalisten, um sich überhaupt noch finanzieren zu können, eben auch anbieten, PR machen zu müssen. Fängt da nicht schon das Grundproblem an, dass der Journalist, die Journalistin nicht mehr ein reines journalistisches Produkt anbieten kann, sondern dass sie gleichzeitig auch noch ein PR-Mensch irgendwie ist? Das ist ja eigentlich früher eine sehr scharfe Trennlinie gewesen. Inzwischen muss sich das einfach immer mehr mischen, um sich zu finanzieren.
Ja, aber das hängt davon ab, wie man selbst damit umgeht. Ich bin ja auch freie Journalistin, ich mache das auch. Ich schreibe als Journalistin für die TA, ich habe aber auch PR-Kunden. Und für mich und meine Kunden ist es aber so klar, dass wir sagen, okay, ich werde keine Texte über meine Kunden in der TA schreiben. Das mache ich nicht. Ich verschicke auch Pressemitteilungen im Auftrag meiner Kunden, aber da steht fett Pressemitteilung drüber und ich schreibe keine Sachen selber in der TA über meine Kunden. Das ist schwierig und das ist so ein bisschen Balancieren auf dem Messerrücken, gebe ich Ihnen völlig recht. Und man muss das für sich selber ganz, ganz klar trennen. Ja.
Was kann denn der DJV, der Deutsche Journalistenverband, jetzt dafür tun, dass es genau, dass da eine Sensibilität gibt? Weil das sind ja natürlich knallharte wirtschaftliche, manchmal auch politische Interessen, die da reinspielen, um den Journalismus als hohes Gut auch aufrechtzuerhalten. Also wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man sagen, das ist das Bollwerk des guten Journalismus, könnte es eigentlich immer sein, weil unabhängig finanziert. Wir erleben aber trotzdem auch eine Kommerzialisierung. Wir erleben auch genau das, dass Beiträge untergebracht werden und es immer wieder gelingt, durch PR-Kampagnen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reinzukommen und auch eine politische Einflussnahme wird immer wieder versucht, obwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk so luxuriös, so unabhängig finanziert ist. Hat da der Deutsche Journalistenverband nicht noch einiges zu tun?
Oh ja, definitiv. Sonst hätte ich mich ja nicht wählen lassen müssen. Ja, wir versuchen zum einen Öffentlichkeit zu schaffen, wenn wir auf sowas aufmerksam werden, also indem wir es, indem wir eine Pressemitteilung dazu machen, indem wir es auf unseren Blogs posten. Also es gibt zum Beispiel einen Blog Medienmoral Thüringen, wo solche Sachen aufgegriffen werden und kommentiert werden. Und wir versuchen natürlich auch so ein bisschen das Übel an der Wurzel zu packen, indem wir eben dafür kämpfen. Dafür sorgen können wir leider nicht. Dafür kämpfen, dass die Kollegen von dem, was sie tun, so gut leben können, dass sie es vielleicht nicht mehr mischen müssen.
Heute Nacht hat die USA vermeldet, dass sie Osama Bin Laden mit einem Kopfschuss getötet haben. Die Thüringer Allgemeine macht heute mit dem Schlagzeile auf Feuerwehrkartell schädigt Thüringen. Natürlich kann die Thüringer Allgemeine, wenn sie erstmal im Druck ist, nicht mehr aufgehalten werden für die große Weltpolitik. Das ist nicht mehr möglich, aber es stellt natürlich eine spannende Frage. Ist der Hyperjournalismus, der Hyperlokaljournalismus, ist das die Zukunft des Journalismus? Das sagen viele Medientheoretikerinnen und und Medientheoretiker. Und wir sprechen mit Anita Krasse. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes hier in Thüringen. Und ja, ist der Hyperlokaljournalismus das neue Betätigungsfeld für Journalistinnen und Journalisten?
Ich glaube nicht, dass es die alleinige Zukunft des Journalismus ist. Ich glaube aber wohl, dass die reine Nachricht in Formen wie der Tageszeitung immer weniger Raum einnehmen wird. Einfach weil die Leser die reine Nachricht schon kennen. Entweder aus dem Internet oder vom Vorabend aus der Tagesschau oder so weiter. Ne? Aber die Zeitung muss es einordnen können. Einen lokalen Schwerpunkt zu setzen, gut, glaube ich, weil es dazu beiträgt, dass die Zeitung sich auf dem lokalen Markt behaupten kann, bei lokalen Lesern. Aber ich halte es für gefährlich, wenn man sagt, wir machen eine Zeitung mit nur noch Lokalem. Und alles, was so ringsrum und uns stattfindet, und in Deutschland und in der Welt, findet in der Zeitung halt mal eben einfach nicht statt.
Dann wird ja das Medium Radio diskutiert. Wird es überhaupt noch geben? Kann man überhaupt noch Radio als Kulturmedium noch fassen? Wenn auf allen Geräten, wo Audio rauskommt, dann kann man nicht sagen, ich höre Radio. Das heißt, das Medium Radio steht ja zur Disposition und das schon im Grunde seit vielen Jahren. Ist es mit der Zeitung ähnlich, wenn man sagt, also viele junge Leute, wenn man sich die Abozahlen anschaut und natürlich auch die anschaut, wer eben noch Zeitung liest, viele junge Leute tun das eben nicht mehr. Die haben keinen Bezug mehr zur Zeitung. Ist das ein Riesenproblem? Steht die Zeitung, das Printmedium als, ich nenne es mal, journalistisches Kulturgut auch zur Disposition?
Nö, glaube ich nicht. Nicht das Printmedium an sich. Es wird aber, davon bin ich auch überzeugt, die Zeitung, so wie wir sie jetzt kennen, wahrscheinlich in 10, 20, vielleicht auch schon früher Jahren nicht mehr so geben. Das ist das, was ich eben angesprochen habe. Ich glaube, die Zeitung muss sich verändern, muss mehr Hintergründe bringen, mehr Analysen, auch mehr erzählende Geschichten, also wieder klassische Reportagen, gibt es ja wirklich nur noch in ganz wenigen Zeitungen in Deutschland. Und dann ist sie, glaube ich, auch so ein Stück Kulturgut und nicht nur Informationsgut.
Ich war letztens bei einem Freund zu Hause, auf einem Bauernhof, relativ weit weg in der thüringischen Provinz und bei seinen Eltern zu Hause.
Bestimmt in der Rhön.
Bestimmt in der Rhön, genau, in der Rhön war das gewesen. Ich saß bei ihnen zu Hause und da war ein Computerbildschirm am Essenstisch, also an der Wand im Frühstücksraum in der Küche angebracht, ein Computerbildschirm, da hing ein kleines gesticktes Deckchen drüber und ich fragte, warum steht da jetzt so ein Bildschirm? Und die Mutter, ja, Mitte 60 war sie in etwa, hat gesagt, das ist ihre Tageszeitung. Sie trauen der Lokalzeitung nicht mehr, die haben sie vor 2 Jahren abbestellt und seitdem haben sie so einen Bildschirm, den ziehen sie sich dann morgens raus, also der wird dann das Deckchen weggenommen, dann wird dann rausgezogen, dann wird Spiegel aufgemacht, dann wird die Zeit aufgemacht, dann wird das Hamburger Abendblatt aufgemacht und das liest man dann morgens. Jetzt gibt es die neuen iPads, die Tablet-PCs. Werden sich Magazine von ihrer gedruckten Form auf diesem Papier verabschieden? Wird es eine neue Kultur des Zeitungslesens einfach geben?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn fragen Sie mal die Leute, die heute noch Zeitung lesen, warum sie das tun. Die meisten antworten nicht, weil da die Informationen so schön aufbereitet sind. Die meisten antworten, weil ich das Gefühl nicht missen möchte, morgens am Frühstückstisch in der Zeitung blättern zu können. Es geht nicht nur um das, was drinsteht, sondern es geht auch um die Haptik. Und das kann ein Tablet-PC nicht ersetzen.
Aber ist das nicht tragisch, wenn die Leute schon sagen, wir lesen die Zeitung nicht mehr, weil es keine Information... Also ich meine, ab dem Moment, in dem sie im Druck ist, ist die Zeitung schon wieder veraltet. Ne? Bei einem tagesaktuellen Medium ist es nicht problematisch, wenn die Leute sagen, wir machen das wegen der Haptik und nicht wegen dem Inhalt?
Sie machen es ja nicht nur wegen der Haptik. Sie machen es nicht ausschließlich wegen der Haptik, aber das ist immer ein Argument, das kommt, wenn man Zeitungsleser fragt. Und ja, das stimmt. Es gibt so einen Spruch unter Kollegen, was wir heute in der Zeitung haben, muss das sein, was die Leute um 20 Uhr in der Tagesschau gesehen haben. Denn das, was in der Tagesschau steht, sind sozusagen gesetzt die wichtigsten Themen des Tages, immer noch. Und das ist aber das ist ja eigentlich eine große Chance für Zeitungen, dass sie eben nicht mehr nur, wie soll ich sagen, den Platz nutzen müssen, um die pure Information zu bringen, sondern davon ausgehen können, meine Leser haben die pure Information schon bekommen, kennen sie schon und ich kann den Platz nutzen, um zu erklären, was dahinter steht.
Kommen wir, also jetzt haben wir, wahrscheinlich könnten wir das Thema ewig auswalzen. Was wird aus der Zeitung, was wird aus dem Radio, was wird aus dem Journalismus-Thema, Echtzeitjournalismus?
Oh, ich würde das Fernsehen noch hinzufügen.
Ach, das Fernsehen.
Das Fernsehen.
Das war das mit den Bildern.
Auch am Sterben. Aber ja. Gut, das ist ja, eine andere Geschichte.
Wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht bringen Sie ja mal einen Kollegen mit, dem wir dann uns dann streiten können. Das wäre wahrscheinlich eine schöne Debatte zur Zukunft des Radios, des Fernsehens und der Zeitung. Aber kommen wir zurück zum Echtzeitjournalismus, der ja auch was mit uns macht. Also ich würde ja behaupten, also ich kann nur sagen, ich lese Zeitung, weil ich dann Analysen, ausführliche Bewertung, Einordnung habe, eine Debatte, eine Debattenkultur in der Zeitung, das ist das, was mich interessiert. Wenn ich am Sonntag die Zeitung lese und auch die Zeit habe, tatsächlich die Zeitung zu lesen, dann ist das für mich das, was ich mit Zeitung verbinde, aber es ist ja für jeden anders. Aber der Echtzeitjournalismus hat ja auch so einen Effekt, dass wir sagen, wir wissen eigentlich schon Dinge, die wir noch gar nicht wissen, weil jeder muss zuerst mit der Meldung rauskommen und da ist eine Ahnung, eine Vermutung, schon die gesetzte Meldung und wenn da die Bestätigung kommt, wir haben das in den letzten Wochen immer wieder an Beispielen erläutert, dann ist es gar nicht mehr so spannend. Also diese Jagd, direkt dabei zu sein und das als erstes zu haben, das macht doch auch was mit dem Journalismus.
Ja, es macht aber auch vor allem was mit demjenigen, der serviert bekommt. Denn wenn ich ständig mit Live-Tickern bombardiert werde, also hatten wir in Japan, hatten wir in Libyen, hatten wir bei der Hochzeit von William und Kate, dann kriege ich sozusagen nonstop irgendwelche Häppchen und habe dann irgendwann das Gefühl, boah, ich habe so viel darüber gelesen, jetzt bin ich völlig informiert und habe aber im Prinzip nur an der Oberfläche gekratzt.
Also es ist eine Illusion zum Teil auch, die Illusion gut informiert zu sein, wenn man dann die Fakten nachfragt, das einordnet, kommt dann relativ wenig.
Ich glaube ja.
Da kommt, also wenn ich den Gedanken jetzt weiterspinne, würde ich dazu kommen, dass Medienkompetenz, Bildung, also schon in der Schule bei Kindern und Jugendlichen immer wichtiger wird. Wenn man jetzt mal wieder auf Thüringen kommt, also ich muss überhaupt da mit der Flut von Informationen lernen, mich selbstbewusst auseinanderzusetzen, einen Standpunkt zu haben und das einzuordnen und das vor allen Dingen kritisch einzuordnen. Woher kommt das? Also Quelle Internet, wenn ich bei Tagesschau sehe, Quelle Internet. Ich sage, hallo, Herrschaften, könnte man sagen, wer die Quelle ist. Internet ist eine große Tonne. Ist das nicht so, diese Diskussion um die Medienkompetenz, das einzuordnen, auch eine wichtige Diskussion, gerade für Journalisten oder für Medienschaffende?
Ja, absolut. Vor allem auch, was Kinder angeht. Das gab es aber schon immer. Also diese Notwendigkeit, Kinder medienkompetent zu machen, gab es schon immer. Sie ist nur mit den Möglichkeiten des Internets noch weiter gewachsen, weil es einfach überhaupt keine Filter mehr gibt im Internet. Also im Internet kann jeder alles veröffentlichen und wenn er eine Website gut gestalten kann, dann sieht die auch seriös aus, egal was da draufsteht. Insofern ja, ist ein ganz wichtiges Thema.
Journalisten hatten ja auch eine ganze Zeit lang eine richtig große Machtposition. Sie konnten Skandale auslösen, sie konnten Skandale verheimlichen, sie konnten Regierungen stürzen. Das ist heute schwieriger geworden. Von fast allen gedruckten, seriösen Blättern, die aus der alten Zeit übrig geblieben sind, gehen die Auflagen trotzdem runter. Nur wenig neue Blätter schaffen es, sich auf dem Markt zu etablieren. Ist sozusagen auch die vierte Macht im Staat gefährdet durch diese massiven Möglichkeiten, wo jeder selbst Journalist sein kann?
Nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, man muss, also Journalisten selbst müssen sich wieder so ein bisschen dazu motivieren und dazu auch erheben zur vierten Macht. Aber nochmal was anderes, Journalisten machen keine Skandale. Wir decken sie auf, wir machen sie nicht. Und es gibt ja nach wie vor Journalisten, die kritisch berichten, die nachfragen, die analysieren, die diese Debatten anstoßen. Und genau das ist ja die Aufgabe der vierten Gewalt.
Kommen wir zu Thüringen. Da haben wir auch eine Situation, dass es ein Monopol gibt einer Tageszeitung. Die Watz-Gruppe ist ja nun allein auf weiter Flur und wir entdecken jetzt auch, dass die scheinbar unterschiedlichen Tageszeitungen TA und TLZ doch gerade im Lokalbereich durch den Newsdesk also doch verschmelzen. Wir sehen das an den Autoren, an den Artikeln. Gibt es noch eine vielfältige Zeitungslandschaft oder gab es die nie in Thüringen?
Die gab es mal kurz nach der Wende, da sind hier ja Zeitungen, also das habe ich nicht aus eigenem Erleben, kann ich das nicht berichten, aber da sind Zeitungen wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Inzwischen ist es so, es gibt tatsächlich die ZGT, also die Zeitungsgruppe Thüringen mit TLZ, TA und OTZ, die zum Watz-Konzern gehören und es gibt Titel in Südthüringen, die zum größten Teil zur Südwest Medienholding gehören. So. Und das war es eigentlich so ziemlich. In Ostthüringen gibt es, glaube ich, noch so ein bisschen Mitteldeutsche Zeitung und so weiter. Ja, eine schöne Vielfalt sieht sicherlich anders aus. Andererseits muss man, glaube ich, auch froh sein, dass man überhaupt noch verschiedene Titel hat.
Das ist auch nochmal ein separates Thema, was wir auch noch mal besprechen in einem Streitgespräch, denke ich mal. Abschließend noch, weil wir haben jetzt schon eine Stunde geplaudert über ein Thema, wo man noch weiter wahrscheinlich ewig plaudern könnte, zu dem, was Sie in Ihrem neuen Job, oder es ist ja eigentlich ein Ehrenamt, in Ihrer neuen Aufgabe, nenne ich es mal, als Chefin des Deutschen Journalistenverbandes, Landesverband Thüringen, kann man nicht, Landesverbandsvorsitzende ist eigentlich kürzer, oder?
Es ist egal, es ist alles sperrig.
Also in Ihrer neuen Aufgabe, Sie sagen, Sie sind jung und haben das deswegen gemacht, um den Verband ein bisschen jünger zu machen. Mhm. Welche Interessen wollen Sie denn vertreten und was haben Sie sich denn vorgenommen? Was wollen Sie denn durchkämpfen oder worum geht es Ihnen denn?
Also es ist wichtig, dass der DJV als Berufsverband viel, viel mehr Öffentlichkeit bekommt. Also dass wir nicht wahrgenommen werden als die, die sich ständig um Tarife streiten und sonst eigentlich nicht viel machen, sondern es geht darum zu sagen, pass mal auf Leute, wir haben viel mehr als den Presseausweis und Tarife. Wir haben auch eine Existenzgründerberatung, wir haben einen Rechtsschutz, wir haben Weiterbildungsangebote, wir haben ein unglaublich großes Netzwerk aus erfahrenen und jungen Kollegen, nicht nur in Thüringen, sondern durch die anderen Landesverbände deutschlandweit. Und das sind alles Geschichten, die DJV-Mitglieder zum größten Teil kostenlos oder aber zumindest nur mit einem relativ geringen Eigenanteil bekommen können. Und das ist was, wovon man persönlich und beruflich unglaublich profitieren kann, da bin ich überzeugt von.
Wollen Sie auch medienpolitisch wirken? Denn da ist ja in Thüringen auch, also wir nennen uns oder die Vermarktung von Thüringen läuft auch unter Kindermedienstandort. Ist in diesem Bereich, ich denke an den Bürgerfunk, ich denke an die Monopolisierung im Printbereich, da ist ja viel zu tun. Die Journalisten-Ehre retten des Berufsstandes. Äußern Sie sich auch medienpolitisch? Wollen Sie da auch was tun?
Klar. Das ist so ein zweites Ziel, dass wir sagen, okay, wir müssen auch wieder oder wir wollen gerne wieder ernster genommen werden als Partner oder auch sehr gerne als Gegner von Verlegern zum Beispiel oder von Medienmachern auf Management-Ebene. Das ist schon wichtig und auch diese Medienkompetenzgeschichte ist eine Sache, die der DJV nicht aus den Augen verliert. Es gibt zum Beispiel einzelne DJV-Mitglieder, die sich in einem neuen Verein engagieren, der nennt sich Macht Medien und hat sich das auf die Fahnen geschrieben.
Dann werden wir Ihre Arbeit verfolgen, ob Sie Ihre Ziele durchsetzen und werden Sie hier auch noch die ein oder andere Debatte haben hier. Johannes, haben wir eine Frage vergessen oder sparen wir uns die auf?
Ach, ganz viele fallen mir jetzt ganz spontan noch ein. Ich könnte über die Kostenlos-Zeitung reden. Man könnte natürlich auch über die interessante Taz-Recherche reden, die ja auch die Watz-Gruppe ziemlich abgestraft hat. Darüber könnten wir überall noch reden. Das müssen wir dann ineinander machen.
Müssen wir machen. Dann hoffe ich, dass Sie wiederkommen, dass wir Sie nicht zu sehr verschreckt haben.
Sehr gerne.
Und wir weiter plaudern. Wer mehr wissen will von Anita Grasse, kann auf ihren Blog gehen. Natürlich hat sie auch als Journalistin einen Blog. anitagrasse.wordpress.com. Wir werden es gleich nochmal verlinken auf unserer Seite und dann könnt ihr euch informieren und die Arbeit von Anita Grasse verfolgen, denn sie ist die neue Landesverbandsvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Tschüss, Frau Grasse, und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Ciao.